systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Mittwoch, der 4. Juni 2025. Willkommen zur 246. Ausgabe von Systemrelevant. Mein Name ist Marco Herak und ich habe gelesen, Bettina, dass du zu wenig arbeitest. Und ich denke, darüber sollten wir heute mal sprechen.
Ja, dann lass uns das doch mal tun. Dann werden wir sehen, ob ich zu wenig arbeite.
Das war Bettina Kohlrausch, Direktorin des WSI, dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Und ebenfalls mit dabei Yvonne Lott. Ich grüße dich.
Hallo Marco, schön hier zu sein.
Du bist die Leiterin des Referats Geschlechterforschung am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut, also nochmal dem WSI, an der Hans-Böckler-Stiftung. Und an unsere Hörerinnen und Hörer vorweg wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr uns per E-Mail antickern, systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte einsenden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir zwei und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Ich muss ja gestehen, dass unser heutiges Thema sehr gut geeignet ist für schlechte Scherze, wie ich das ja auch so gleich am Anfang hier vorgeführt habe. Aber bei allem Jux und Dollerei, so wirklich spaßig ist das ja alles nicht mehr, was wir da gerade so sehen und hören. Auf der einen Seite ist es ja recht offensichtlich, dass viele Menschen viele Überstunden vor sich herschieben, oftmals unbezahlt. Und dann kommt der Linnemann aus dem Fernseher gesprungen und schreit uns alle an, dass wir alle zu wenig arbeiten. Ja, also wenn man es dann mal geschafft hat, ne, also in Rente ist mit dem Arbeiten, dann kommt der gleiche Linnemann und dann will er einem auch schon wieder zum Arbeiten prügeln. Also es scheint gerade so ein selbstlaufendes Ding zu sein, dass wenn man denn nur arbeiten würde und zwar mehr arbeiten würde als bisher, dann würde alles schon gut werden, auch mit der Wirtschaft. Und ich glaube, das wirft so eine alte Frage auf, was ist Arbeit und wer verrichtet sie? Ne? Und wenn ich dann so einen Blick auf den Koalitionsvertrag werfe, Yvonne, dann sehe ich da viele Antworten, die wahrscheinlich Kritik ernten werden. Wie ist denn dein Gefühl zu der Sache? Arbeiten wir zu wenig? Und wenn ja, wer arbeitet denn vielleicht zu wenig? Mal so rumgefragt.
Also wenn wir uns die Zahlen angucken, dann arbeiten wir in Deutschland nicht zu wenig. Also was ist überhaupt auch zu wenig? Also es wird ja oft problematisiert, dass die Frauen zu wenig arbeiten würden. Also es ist ja in dieser ganzen Debatte um, wir müssen alle länger arbeiten, wird dann immer das Problem gesehen, die Frauen arbeiten so viel in Teilzeit und das muss sich ändern und die Frauen müssen in Vollzeit arbeiten. Und das ist natürlich problematisch, wenn wir uns anschauen, dass Frauen ja jetzt schon viel länger in der Woche arbeiten als Männer, wenn wir einfach die Reproduktionsarbeit mit dazu nehmen, also die Kinderbetreuung, Hausarbeit, all das, was an unbezahlter Arbeit anfällt. Und darum ist es schon fast ein Schlag ins Gesicht, auf jeden Fall für die Frauen, die in Teilzeit arbeiten, dass ihnen gesagt wird, so, ja, mach doch einfach mal mehr. Warum macht ihr denn nicht mehr? So als würden sie ohne Ende Zeitressourcen zur Verfügung haben, einfach nur auf der Couch sitzen und dann sagen, ach ja, stimmt, dann arbeite ich einfach mal ein bisschen länger. Also das ist wirklich, finde ich, ein großes Problem, was wir aber eigentlich auch schon, also dieses Problematisieren Frauen in Teilzeit, das haben wir schon länger. Natürlich, erstmal sollten alle Beschäftigten so lange arbeiten, wie sie wollen und natürlich sollte es auch Frauen ermöglicht werden, auch eben Arbeitszeit aufzustocken und dann in Vollzeit zu arbeiten, auch nach der Familienphase. Aber da müssen wir dann ja über die strukturellen Probleme reden, die es gibt. Warum arbeiten denn Frauen in Teilzeit oder müssen so oft in Teilzeit arbeiten? Aber die Debatte nimmt das überhaupt nicht in den Blick und springt sehr kurz und sagt so, okay, das ist ein Problem, da müssen wir jetzt einfach alle mehr ran. Und das wird dann nur zur Überlastung führen von den Beschäftigten, die jetzt schon in Vollzeit arbeiten und dann Überstunden leisten müssen, die eh schon belastet sind. Und eben auch von Frauen, die Doppelbelastung durch Beruf und Familie haben und dann nochmal mehr Arbeitsanforderungen im Job haben, die sie dann wahrscheinlich einfach nicht stemmen können und sich dann vielleicht noch entscheiden, doch noch weiter die Stunden zu reduzieren oder den Job ganz sein zu lassen, weil es einfach zu viel ist.
Ja, was mich bei der Debatte tatsächlich gerade nach der Pandemie wahnsinnig geärgert hat, ist, dass diese ganze Argumentation wirklich nur funktioniert, wenn man Sorgearbeit nicht als Arbeit betrachtet. Ein weiterer Punkt war ja zu sagen, wenn wir irgendwie das Arbeitszeitgesetz flexibilisieren, wenn wir längere Arbeitstage erlauben, dann ist das eine Option für Frauen, die Vereinbarkeit zu verbessern. Und de facto bedeutet es ja, wenn man das mal durchspielt, ja, also ich habe kürzere Ruhezeit, ich darf am Tag länger arbeiten, dann bedeutet das, ich stehe auf, zum Thema auch, wie viel ich so arbeite, also ich stehe auf, dann kümmere ich mich um die Kinder, dann arbeite ich fürs WSI und dann kommen die Kinder von der Schule, dann kümmere ich mich um die Kinder und dann soll ich jetzt halt die Möglichkeit haben, dann nochmal so bis 22 Uhr fürs WSI zu arbeiten, weil ich sonst eben auf meine 8 Stunden nicht käme. Und de facto würde das ja bedeuten, dass ich dann von morgens bis 22 Uhr durchgearbeitet habe, weil Sorgearbeit eben auch Arbeit ist. Und diese Argumentation, dass es das vereinfacht, geht nur auf, ja, wenn man einfach sagt, Sorgearbeit, sich um Kinder kümmern, ist keine Arbeit, weil man würde ja auch nicht den Mut haben, den Industriearbeitern zu sagen, ja Leute, arbeitet jetzt, also ich meine, den Versuch gibt es schon, ja, aber natürlich auch da Arbeitszeiten auszuweiten. Ich glaube nicht, dass Linnemann den Mut gehabt hätte, jemanden zu sagen, hör mal, arbeite doch jetzt einfach mal jeden Tag von, was weiß ich, 7 bis 22 Uhr durch, das bringt die Wirtschaft nach vorne. Den Frauen wird das ja im Prinzip nahegelegt, mit auch dieser expliziten Formulierung im Koalitionsvertrag und dem Verweis auf Vereinbarkeit. Und das kann man sich eigentlich nur trauen, das kann man in seinem eigenen argumentativen System auch nur so machen, wenn man eigentlich sagt, naja, also Kinderbetreuung, ja, schon anstrengend, aber ist keine Arbeit. Oder Kochen und Waschen, das ist das eine. Das andere ist ja, dass auch zum Beispiel vom IW, die auch ja nochmal eine Studie rausgebracht haben, zu der wir vielleicht auch gleich nochmal was sagen können, in der sie gesagt haben, in Deutschland würde im internationalen Vergleich zu wenig gearbeitet. Das IW und auch Arbeitgeber, die verweisen dann schon immer darauf, naja klar, also wir bauen die Kinderbetreuung aus. Jetzt ist es aber so, dass wir in unseren Studien 2 Dinge sehen. Das eine ist, mal eben Kinderbetreuung ausbauen, ist alles andere als trivial. Das scheitert ja nicht nur an Geld, das scheitert zum Beispiel auch am Personal. Und wir wissen, dass selbst das Angebot, was aktuell existiert, was ja unter den Bedarfen liegt, nicht ausreicht, weil es super unzuverlässig ist. Und 2/3 der Eltern berichten, dass sie mit Kita-Ausfällen oder mit Kürzungen der Betreuungszeit umgehen mussten in den letzten Monaten. Und von denen hat dann 1/3 gesagt, dass sie darauf mit der Verkürzung von Arbeitszeit reagieren. Also der lapidare Verweis, Kinderbetreuung ausbauen, wenn man nicht das wirklich mit einem Konzept hinterlegt, ist meines Erachtens alles andere als glaubwürdig. Und dann hat Yvonne, und das fand ich wirklich sehr, sehr interessant, auch nochmal die Zeitverwendungsstudie aufgeschlüsselt. Und wenn man sich anguckt, was Sorgearbeit ist, dann ist das eben nicht nur Kinderbetreuung. Ja, das ist auch Putzen, Kochen, Einkaufen, all diese Dinge, die man eben braucht, um Haushalt am Laufen zu halten. Da haben wir über Load noch gar nicht geredet. Das heißt, man kann die Tatsache, dass in privaten Haushalten Sorgearbeit anfällt, ein Stück weit natürlich mit staatlichen Strukturen auffangen, aber nicht komplett. Und das bedeutet, dass wir eben auch darüber reden müssen, wenn wir das ernst meinen, dass Frauen mehr Erwerbsarbeit leisten sollen, was ich schon mir wünschen würde, weil es sie eben sozial absichert, dass wir darüber reden müssen, was eigentlich mit den Vätern ist. Aber darüber spricht keiner. Also jeder wird in dieser Debatte adressiert, gerade um die Sorgearbeit, aber nicht adressiert werden die Väter als Akteure, die logischerweise vielleicht auch eine Verantwortung haben.
Du meinst, der Herr Linnemann hat einfach sich selber auch vergessen, ne? Also ich habe den Einstieg vor allen Dingen deswegen gemacht, weil mir schon aufgefallen ist, dass an der Diskussion so eine Abstraktion stattfindet. Ja, da werden irgendwelche Gruppen benannt und wenn man über Gruppen redet, dann redet man im Grunde nie darüber, warum das in der Gruppe so ist, sondern die stehen dann so im Raum, das sind die Faulen oder das sind die, die nicht genug tun. Aber wenn man dann mal so ganz konkret hergeht zu der Bettina und sagt, so, du musst jetzt mehr arbeiten, dann wird's ja ziemlich konkret und da würde man dann feststellen, selbst wenn ich diese ganze Kinderbetreuung und Kochen und so weiter, wenn ich das alles als Non-Arbeit definiere, ich komme ja nicht um die Tatsache drum herum, dass das Zeit kostet. Also ich kann ja machen, was ich will. Ne? Also selbst wenn ich das alles verachte, kostet es ja trotzdem die Zeit, die es kostet. Das heißt, ich kann schon rein logisch mich ja eigentlich nicht dahinstellen und sagen, so, da müssen die jetzt aber dann halt noch mehr da an anderer Stelle machen. Also es ist ja schon in sich geschlossen nicht logisch, was die da erzählen.
Genau. Ja, ich habe neulich mal in so einem Radiointerview etwas zugespitzt gesagt, weil es soll ja auch steuerliche Anreize dafür geben, dass wenn Frauen von Teilzeit auf Vollzeit wechseln, was natürlich in der Intention sinnvoll, aber wie Yvonne schon gesagt hat, wenn die Rahmenbedingungen sich nicht ändern, wird das überhaupt nichts bringen, weil die Frauen ja nicht irgendwie bei der Maniküre sind, sondern weil sie andere Dinge machen, während sie nicht erwerbstätig sind, die auch nicht einfach liegen bleiben können. Weil das muss man ja auch sehen. Also da wird ja auch eine Gesellschaft am Laufen gehalten. Das eine ist natürlich die Betreuung von Angehörigen, aber wirklich, also Schulbasare, Elternabende, ganz viele Dinge, die ja noch so drumherum sind, werden zumindest in meiner Wahrnehmung auch ganz oft eben von Frauen geleistet oder die Gesellschaft darauf angewiesen, dass es passiert. Und es ist natürlich am Ende des Tages auch einfach ein Ausdruck mangelnder Wertschätzung.
Ja, ist das Kulturkampf?
Ich glaube schon, weil am Ende des Tages sehe ich jetzt nicht, ich weiß nicht, Yvonne, wie du das siehst, dass das wirklich was ändern wird. Das ist eher so der neue Florida-Rolf. Ne, der, ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch an Florida-Rolf?
Naja, das sollten wir vielleicht ganz kurz erklären für die Jüngeren unter uns.
Genau, wann, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, im Vorfeld
von Hartz IV.
Ja. Von Hartz IV, dass Florida Rolf angeblich von seiner Sozialhilfe sich ein sehr gutes Leben in Florida gemacht hat und der dann eben in den Boulevardmedien immer wieder auftauchte. Und natürlich war das einfach der Versuch, ein System zu diskreditieren. Und diese ganze Faulheitsdebatte und dieses Polemisieren gegen Work-Life-Balance, was ja eigentlich Work-Work-Balance ist, wie wir gerade schon herausgearbeitet haben, das soll genau das erstmal machen. Es soll die Verantwortung für eine schwächelnde Wirtschaft auf die ArbeitnehmerInnen abwälzen und eben nochmal spezifisch auf Frauen. Und das bedeutet natürlich am Ende des Tages auch, wenn man das mal unter Verteilungsgesichtspunkten sich anguckt, dass man eigentlich nur noch eine gesellschaftliche Gruppe in den Fokus nimmt und auch gar nicht diskutiert, ob es vielleicht auch wegen der schwächelnden Wirtschaft in bestimmten Bereichen, wenn man sich Abbau von Arbeitsplätzen in der Industrie und so weiter anguckt, nicht auch ein Problem hat mit dem Angebot an Arbeit. Ja, ob man nicht da auch nochmal was drehen müsste, ob man nicht eher vielleicht eine vernünftige Industriepolitik oder all das machen sollte. Diese Debatten werden ja dann gar nicht mehr geführt. Und insofern geht es, glaube ich, am Ende des Tages auch darum, um Verantwortung und auch vorzubereiten, dass man noch weitere Rechte abbaut, weil wir eben auf diesem hohen Niveau von sozialem Schutz, den wir angeblich in Deutschland haben, unser Wirtschaftswachstum oder unseren Wohlstand nicht werden halten können. Und keiner fragt, wessen Wohlstand, wer genau ist eigentlich wir, wer soll denn eigentlich mehr arbeiten und so weiter und so weiter. Deshalb würde ich schon sagen, es ist ein Verteilungskampf und es ist in gewisser Weise auch ein Kulturkampf.
Ich würde dem zustimmen. Also letztlich die Forderung nach Abschaffung des 8-Stunden-Tages, einer stärkeren Flexibilisierung, die dann immer als ein Vereinbarkeitsinstrument verkauft wird, das hören wir ja schon lange. Das hören wir ja schon seit 10 Jahren mindestens immer wieder von Arbeitgeberverbänden vorgetragen, von liberalen Parteien, die FDP war da auch immer ganz vorne. Und ich sehe jetzt einfach diese Debatte oder dieses Narrativ, die Deutschen arbeiten zu wenig, die Frauen arbeiten zu wenig, wir sind alle zu faul, einfach auch nur als so ein Vehikel, um endlich diese Forderungen zu legitimieren. Ne? Also dann ist es halt, wenn ich dann irgendwie interessierte Bildleserin bin und ich schlage dann auf und wir sind auf dem drittletzten Platz im OECD-Vergleich, was die Dauer der Arbeitszeit anbelangt. Und ich habe das Gefühl, irgendwie in Deutschland läuft es schlecht, die Brücken stürzen zusammen, es irgendwie alles läuft, das System nicht. Und dann ist es so, ja klar, da müssen wir nur länger arbeiten. Also irgendwie diese kognitive Verbindung, glaube ich, machen viele dann. Und es funktioniert, glaube ich. Also dieses Narrativ irgendwie da in die Welt geblasen zu haben, also gerade ja auch von dieser IW-Studie, die würde ich jetzt auch wirklich in Anführungszeichen nehmen, weil letztlich wurden da so 12 OECD-Zahlen nach vorne geschoben, wo selber die OECD auf der Webseite schreibt, die sind nicht unbedingt vergleichbar, die Zahlen zwischen den Ländern. Also es sind letztlich nur Anhaltspunkte und die wurden dann aber so ins Schaufenster gestellt und wird gesagt, skandalisiert hier, wir arbeiten zu wenig. Und das ist ja auch interessant, weil ja alle ja auch anscheinend diese These kaufen, wir müssen nur mehr arbeiten und dann brummt die Wirtschaft. Und da muss man ja auch ein Fragezeichen dran machen. Ne? Also abgesehen von diesem Punkt, was ist eigentlich Arbeit und Reproduktionsarbeit ist genauso Arbeit und haben wir überhaupt Kapazitäten mehr im Job zu arbeiten, haben wir nicht, ist ja auch die Frage, selbst wenn wir jetzt an der Arbeitszeitschraube drehen, was kaufen wir uns denn damit ein und haben wir da wirklich diese wirtschaftlichen Gewinne? Und da ist ja auch die Empirie, würde ich sagen, relativ klar, die zeigt so nein. Also das ist nicht, was wir dann damit kriegen, dass wir dann auf einmal hier, dass es floriert in Deutschland und es alles wieder bergauf geht.
Ja gut, es wäre ja sogar so, dass wenn wir wirklich ein Nachfrageproblem haben, also dann eben nicht genug Nachfrage für etwas da ist, dann hilft es halt auch nicht mehr zu arbeiten, sondern das würde eher dazu führen, dass dann weniger Arbeitsplätze da sind und weniger Leute mehr arbeiten und das ausgleichen. Also da kann man, glaube ich, auch noch sehr viele Ansatzpunkte finden, um diese Thesen, die da rumgehen, zu zerfleddern aus aktueller Sicht.
Genau, also es wäre dann eine Polarisierung von Arbeitszeiten. Es gibt dann die Gruppen, die würden mehr arbeiten, also noch mehr, als sie eh schon arbeiten. Und dann vielleicht die, die gerade weniger arbeiten, die dann eher sich aus dem Arbeitsmarkt zurückziehen und sagen so, okay, unter den Bedingungen, das schaffe ich nicht so. Und eigentlich müssten wir eher in so eine Umverteilung von Arbeitszeit gehen, ne? Also eine gleichere Verteilung. Also die, die sehr viel arbeiten, die müssen ein bisschen zurückstecken. Und die, die halt weniger arbeiten, also jetzt vor allen Dingen die Frauen, die haben dann die Kapazitäten, wenn ihre Männer kürzer arbeiten, dann ihre Arbeitszeiten aufzustocken. Also eigentlich müssten wir ja gesellschaftlich dahin kommen, auch Arbeitszeit gleicher zu verteilen. Und diese Abschaffung 8-Stunden-Tag, auch finanzieller Anreiz für Mehrarbeit, Bettina hat es ja auch schon gesagt, sind halt eher tatsächlich, ich befürchte da eher eine Polarisierung entlang der Geschlechterlinie. Männer arbeiten dann, die jetzt in Vollzeit sind, dann eher vielleicht nochmal länger, auch kriege ich ja nochmal ein paar Euro drauf, das nehme ich noch mit. Und Frauen, die dann sagen so, sorry, ey, ich gehe schon auf dem Zahnfleisch mit Kind und Kegel und Hausarbeit und dann mache ich mal hier vielleicht nochmal ein paar Stunden weniger.
Ich glaube auch, was wir eigentlich bräuchten, ist eine doppelte Umverteilung. Einerseits der Zeit für unbezahlte Arbeit hin von Frauen zu Männern und eine Verteilung der Zeit für bezahlte Arbeit hin von Männern zu Frauen. Nur so wird ein Schuh draus und nur so wird es auch funktionieren, es sei denn, Herr Linnemann ist in der Lage, Zeit herzuzaubern. Das wäre mir neu. Und das wird aber überhaupt nicht adressiert. Und natürlich ist es nochmal zu der Frage des OECD-Vergleichs, neben den ganz grundsätzlich methodischen Fragen, ist es eben auch problematisch, nur auf diese Pro-Kopf-Zeit zu gucken, weil eben aus den strukturellen Gründen, da haben wir Ehegattensplitting hier noch gar nicht erwähnt, an das die CDU nicht ran möchte, die wir in Deutschland kennen, dass Frauen schon eben ganz überwiegend in Teilzeit arbeiten und deshalb eben weniger Arbeitsstunden pro Kopf haben. Aber das sagt erstmal nichts darüber aus, warum, oder beziehungsweise man vergleicht da einfach Äpfel mit Birnen, ja, weil man eben eigentlich, wenn, dann müsste man sich die Entwicklung der Vollzeit angucken und da Vergleiche machen oder der Teilzeit und da Vergleiche machen. Aber wir haben einfach in Deutschland diese Situation, das hat natürlich auch was mit dem spezifischen Familienbild, was hier lange Zeit tradiert wurde, zu tun, dass die Zunahme von Erwerbstätigkeit von Frauen ganz überwiegend auf Teilzeit basiert ist. Und insofern muss man zumindest das nochmal mitdenken. Und die andere Schraube, über die man natürlich nachdenken muss, ist die Frage von Produktivität. Es geht ja nicht nur darum, wie lang arbeite ich, sondern auch, was schaffe ich in dieser Zeit. Und auch da ist es irgendwie, glaube ich, nicht, dass wir bildlich gesprochen Produktivität erhöhen, indem wir uns jetzt mit einer Peitsche hinter die Beschäftigten stellen und sagen, arbeitet mal mehr und schneller, sondern da braucht man natürlich entsprechenden Einsatz von moderner Technik zum Beispiel, um entsprechend Produktivität zu erhöhen.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, Bettina, weil das ja auch die Empirie zeigt, also es liefen ja jetzt auch Pilotprojekte in verschiedenen Ländern, unter anderem in Deutschland auch zu viel Tagewoche, wo dann auch im Betrieb komplett die Arbeitszeit verkürzt wurde für alle und die Produktivität ist nicht eingebrochen in den Betrieben. Ne? Die haben ihre Produktivität gehalten, die haben noch viel mehr machen können. Die Gesundheit, also die Fehlzeiten sind zurückgegangen in den Belegschaften, die waren zufriedener in ihrem Job, die wollten eher die Beschäftigten dann auch beim Arbeitgeber bleiben. Also dass der Erhalt von Beschäftigten gelingt dann einfach auch so viel besser. Und Betriebe haben natürlich auch immer was davon, wenn die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gelingt und die Beschäftigten dann wirklich auch erholt und entspannt am nächsten Morgen dann zur Arbeit kommen und nicht völlig zerstört sind vom Tag davor, weil sie dann eben am Abend dann doch nochmal 2-3 Stunden sich hinsetzen mussten, um irgendwelche E-Mails zu beantworten oder irgendwie die Telco zu machen mit dem Konzernteil in Mexiko. Also das sind einfach Punkte, die, also es ist so tragisch, diese Debatte, weil sie so kurz greift und wir müssen nur die Arbeitszeiten erhöhen und die Leute müssen länger arbeiten und dann wird alles gut und wir wissen aus so vielen Studien, dass das einfach nicht so ist. Und es gibt so viele gute Ideen und Konzepte, die vorliegen, wie man es doch machen könnte. Also wie man die Produktivität erhalten kann, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern kann, was dann auch wiederum dem Betrieb zugutekommt, worüber aber gerade einfach überhaupt nicht geredet wird. Und das ärgert mich, weil ich einfach auch schon so lange zu diesen Themen forsche und ich mir denke so, was, wir haben doch alles auf dem Tisch liegen, wir haben doch die empirischen Ergebnisse, wie kann man denn so blind darüber hinweggehen und sagen so, nee, wir müssen jetzt halt einfach nur alle mehr ran, also so ein bisschen das Pendant zu, wir müssen den Gürtel enger schnallen, wer hat das denn gesagt?
Ich glaube, witzigerweise Kohl.
Ja, das war Kohl, ne? Wir müssen den Gürtel enger schnallen und jetzt sagt Merz, wir müssen jetzt irgendwie alle mehr ran und dann läuft das schon wieder so und das ist, ich finde es hochproblematisch und wirklich echt auch ein Ärgernis.
Es ist so ein bisschen Rückfall in die 90er, habe ich ein bisschen das Gefühl. Aber lasst uns doch mal dann darüber reden, was man machen kann.
Ja, ich würde gern vorher einmal rein, weil es, glaube ich, auch wichtig ist zu betonen, und auch dazu habt ihr echt viel gemacht, Yvonne, insofern, ich kann deinen Frust echt verstehen, dass es halt jetzt in der konkreten Situation nicht nachhaltig ist, weil es die Leute verschleißt. Aber es ist eben auch wirklich, wenn man mal eine Erwerbskarriere sich anguckt und einen Lebenslauf, ist es halt auch völlig absurd, weil wir ja in der Tat, das würde ich auch teilen, dieses Ziel zu gucken, dass es mehr Leute bis zur Rente schaffen. Ich glaube, wir müssen gar nicht das Rentenalter hochsetzen, aber es wäre natürlich schon gut, wenn es mehr Leute bis zur Rente schaffen würden. Und das bedeutet aber auch, dass man mit der Ressource Arbeitskraft nachhaltig und umsichtig umgeht. Und selbst wenn man jetzt den Druck irre erhöhen würde und die Leute in dieser Rush-Hour des Lebens zwingen würde, das Letzte aus sich rauszuholen, dann stellt sich ja die Frage, was ist denn da bitte der Effekt, wenn man das mal über einen längeren Zeitraum anguckt?
Das ist ein guter Punkt. Also da gibt es ja auch Studien, die sich das für längere Zeitreihen anschauen, die zeigen, dass wenn ich mal einmal länger arbeite und mich zu wenig erhole, dann ist es vielleicht nicht so dramatisch. Aber wenn das ständig ist, dann kumuliert sich diese Belastung und dann führt es zu Burnout. Und ich meine, wir haben ja auch die ganzen Fehlzeiten-Report in Deutschland. Wir haben die ganzen Berichte von den Krankenkassen, die ja auch zeigen, die Fehlzeiten gehen hoch. Gerade Burnout, also psychische Erkrankungen, nehmen zu, die dann genau darin begründet sind. Und ich meine, das ist ja auch so, wenn ich eben auch jetzt die Arbeitszeit flexibilisiere, den 8-Stunden-Tag abschaffe, Anreize für Mehrarbeit auch liefer, aber gerade auch die Abschaffung des 8-Stunden-Tages führt ja nicht nur dazu, dass sich meine Arbeitszeiten potenziell verlängern könnten, dass ich vielleicht dann am Tag dann 10 Stunden arbeiten muss, sondern es geht ja auch eine Planbarkeit eventuell verloren. Ne? Also welche Beschäftigten sind in luxuriösen Jobs, selber bestimmen zu können, ich mache heute das, morgen mache ich das, ich arbeite heute so lange, morgen arbeite ich so lange. Das klingt immer so gut, wenn das so gesagt wird, ach, ist doch super, dann können Sie doch heute länger machen und dann machen Sie morgen kürzer. Ja, aber bestimmt ich das oder wer bestimmt das? Und ich glaube, bei den meisten Beschäftigten, und da reden wir auch viel über die prekär Beschäftigten oder die, die da dann eher so am unteren Ende der betrieblichen Hierarchie stehen, die werden das gesagt bekommen und die kommen dann morgens rein und dann kommt der Chef an und sagt so, sorry, heute aber bitte 2 Stunden länger, weil wir haben das und das noch und der kann das dann ohne Probleme machen, weil es gibt ja dann die 8-Stunden-Grenze nicht mehr und dann habe ich ein Problem, weil eigentlich muss ich die Kinder abholen oder ich muss mich um meine kranke Mutter kümmern, ich kann nicht so schnell einen Ersatz organisieren etc. pp. Also ich glaube, ganz vielen ist auch überhaupt nicht bewusst, jetzt in der Gesellschaft, was es für sie konkret bedeuten kann, wenn jetzt so eine 8-Stunden, tägliche 8-Stunden-Regel gekippt wird.
Ja, und das finde ich auch nochmal ganz wichtig und knüpft so ein bisschen am Thema Kulturkampf an. Es gibt ja auch, würde ich sagen, in den Medien eine Tendenz zu sagen, mein Gott, was ist denn so schlimm, wir arbeiten doch schon alle so. Und da hat einfach eine Gruppe die Meinungshoheit, die vielleicht sehr flexibel arbeiten, aber kombiniert mit einem sehr, sehr hohen Maß an Arbeitszeitsouveränität.
Ja.
Und die haben einfach nicht im Blick, dass wir hier zum Beispiel über BusfahrerInnen reden, die dann eine Schicht haben von 6 bis 9, dann haben die Pause und dann, weil dann eben die Tagshöchstarbeitszeit oder die Zeiten auch, die man eben für Pausen braucht, ausgeweitet werden und flexibilisiert werden, die dann einfach nochmal gezwungen werden, dann nochmal bis spät in den Abend hinein zu arbeiten und dazwischen Zeit haben, über die sie auch gar nicht gut für sich nutzen können. Also, und das geht, glaube ich, auch total unter, weil natürlich glaube ich, dass die Journalistinnen alle so arbeiten. Ganz ehrlich, arbeite natürlich auch manchmal so, aber ich kann auch selbstbestimmt entscheiden, wann ich jetzt Pause und Erholung brauche und kann damit meine Ressource gut verwalten sozusagen und habe ein Umfeld, wo ich das auch gut verargumentieren kann und das keiner in Frage stellt. Das ist aber für ganz, ganz viele Beschäftigte nicht so.
Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir ganz oft, also Leute, die diese Entscheidung leider fällen oder darüber reden, so super flexibel, selbstbestimmt arbeiten können. Und viele können das nicht. Und wir wissen ja auch, also auch aus der Forschung, wenn ich zum Beispiel hohe Arbeitsanforderungen habe oder ich muss länger arbeiten, wenn ich aber gleichzeitig Ressourcen habe, wie Selbstbestimmung, Autonomie im Job, ich kann meine Arbeit selber gestalten, dann kompensiert das. Also dann ist die Belastung, die ich empfinde, einfach nicht mehr so schlimm. Wenn ich aber diese Ressourcen nicht habe und dann sagt jemand hier heute bitte 2 Stunden länger, dann kann ich nicht kompensieren, dann habe ich ein Problem. Und das ist echt schade, also es ist wirklich ein Problem, dass das aus der Debatte so völlig, also nicht beachtet wird und keine Beachtung findet, weil ganz viele Beschäftigtengruppen eigentlich nicht repräsentiert sind in der Debatte und auch nicht durch die Politik. Marco.
Ja.
Das musste jetzt nochmal gesagt.
Ja, ja, nee, alles gut. So, dann haben wir jetzt, glaube ich, den Zustand erreicht, in dem wir bereit sind für die Lösungen. Yvonne, du hast es ja zwischendrin schon angesprochen, Forschung über Jahrzehnte hinweg. Im Grunde gibt es sehr viele Lösungsideen und Ansätze und auch erforschte Lösungen, von denen man weiß, dass sie einfach funktionieren. Was wären denn da so prägnante Ansetzungspunkte? Ich glaube, wir können jetzt nicht jeden einzelnen Punkt durchgehen, den es da vielleicht irgendwo gibt, aber so, dass wir mal einen groben Überblick haben.
Also vielleicht können wir einfach nochmal damit starten, haben wir denn überhaupt zu wenig Flexibilität im System? Das ist ja immer das, was die Arbeitgeber sagen, wir brauchen mehr Flexibilität, uns sind die Hände gebunden, das Arbeitszeitgesetz knebelt uns und wir können überhaupt nicht agieren im Betrieb. Und wenn wir uns anschauen, wie gerade gearbeitet wird, wie Arbeitszeiten geregelt sind, auch tariflich, dann ist sehr viel Flexibilität jetzt schon möglich. Es gibt Tarifverträge, die teilweise ja zum Beispiel 12-Stunden-Schichten ja jetzt schon erlauben, zum Beispiel in der Ernährungsbranche. In Ostdeutschland werden teilweise 12-Stunden-Schichten gefahren. Also es gibt jetzt schon sehr viel Flexibilität, die möglich ist. Es gibt jetzt schon flexible Arbeitszeitmodelle wie Gleitzeitmodelle, wo die Beschäftigten auch entscheiden können, wann fange ich an, wann höre ich auf, die verbreitet sind, die auch gut funktionieren, die Produktivität nicht senken, sondern eher erhöhen können, weil die Beschäftigten zufriedener sind im Job etc. pp. Und wenn wir jetzt nochmal auf diesen Punkt Sorgearbeit und eine gleiche Verteilung von Sorgearbeit oder sagen wir mal von der Arbeit im Ganzen, wenn wir darüber sprechen, dann gibt es natürlich auch zum Beispiel die Forderung, die Elterngeld, die Partnermonate zu verlängern. Also so, wir haben jetzt gerade 2 Monate Partnermonate, die könnte man erhöhen erstmal auf 4 und dann perspektivisch auf 6, damit dann eben Männer noch stärker eingebunden sind in die Sorgearbeit. Das hat dann wiederum, das zeigen Studien auch vor allen Dingen aus skandinavischen Ländern, auch wieder positive Effekte, auch dann nach der Elternzeit sich bei der Sorgearbeit zu engagieren. Das sind dann Anreize, dass eben PartnerInnen ihre Arbeit sowohl dann im privaten als auch dann im Job gleicher verteilen. Also das ist zum Beispiel so ein Modell, was mehr Partnerschaftlichkeit fördern kann, was auch, denke ich, gut umzusetzen wäre. Das darf natürlich nicht konterkariert werden durch dann eben auf der anderen Seite irgendwelche Flexibilisierungsmaßnahmen, Abschaffung des 8-Stunden-Tages, Anreiz für Mehrarbeit, finanzieller Anreiz, weil das dann natürlich eher wieder zu einer Traditionalisierung führt. Ne? Also dass dann eher dann die Männer ihre Arbeitszeiten ausweiten und Frauen dann noch mehr Sorgearbeit übernehmen müssen. Und es gibt ein Konzept, das finde ich auch immer sehr erwähnenswert, wenn wir darüber reden, okay, wie kriegen wir, also wenn wir jetzt mal die Arbeitgeberverbände und der FDP auch ernst nehmen oder auch die CDU, dann geht es ihnen ja schon um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und was könnte man vielleicht Schlaueres machen, als jetzt an der Arbeitszeitschraube zu drehen? Da gibt es zum Beispiel das Konzept des Deutschen Juristinnenbundes zu den Wahlarbeitszeiten. Das finde ich ganz großartig, wo dann letztlich der Gesetzgeber Betriebe verpflichtet, macht mal im Rahmen eurer Möglichkeiten im Betrieb den Beschäftigten Angebote zum flexiblen Arbeiten. Das kann Homeoffice sein, das können Gleitzeitmodelle sein, you name it. Also da ist der Kreativität für die Betriebe keine Grenzen gesetzt, aber es soll eben Angebote für die Beschäftigten geben, die dann eben auch besser Arbeit und Beruf vereinbaren können, die dann zufriedener im Job sind, die im Job auch bleiben können. Und das hilft dann natürlich auch eben den Beschäftigten mit Sorgeverantwortung, also vor allen Dingen, wenn die Frauen dann einfach auch im Job zu bleiben und vielleicht nicht ihre Arbeitszeit reduzieren zu müssen. Also das sind so im Großen und Ganzen das, was auf dem Tisch liegt. Es gibt auch noch viel mehr, Marco, du hast es schon gesagt, aber das ist immer so das, was ich gerne nach vorne stelle.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Ich habe noch eine Frage zum Abschluss, Bettina, okay, falls dir jetzt wirklich die Worte fehlen sollten. Also ich erinnere mich, dass wir im Nachgang zu Corona und ihr habt da ja auch ein Buch gemacht, Bettina, festgestellt haben, dass während Corona vor allen Dingen Mütter sehr hohe Frusterlebnisse erlebt haben.
Ja.
Und dann auch ein entsprechendes, ja, einen großen Vertrauensverlust in die Politik und damit ja dann auch in der Folge in die Demokratie dort zu verzeichnen war. Und da frage ich mich schon auch, ob, wenn wir jetzt sehen, wie da jetzt wieder über Frauen diskutiert wird, und das betrifft ja dann vor allem Frauen, die dann auch Kinder haben und sich um die kümmern müssen, also auch wieder die Mütter, dass wir da jetzt wieder so einen Schub nach unten erleben, weil da quasi wieder über deren Bedürfnisse und Köpfe hinweg entschieden wird oder geredet wird und man eben da auch überhaupt nicht die Lebensleistung ja auch würdigt, ne? Und da hilft ja auch keine Mütterrente am Ende, wenn du da die ganze Zeit so über das redest, was die da tun.
Ja, tatsächlich. Und jetzt bewegen wir uns wirklich so im Bereich Educated Guess. Also wir haben es uns noch nicht angeguckt empirisch, aber ich finde das sehr plausibel. Wir haben gesehen, der Andreas hat das rausgearbeitet, dass schon Frauen, also oder dass die letzten Zugewinne der AfD auch tatsächlich bei den Frauen waren. Und das ist ja auch was, was wir aus der Forschung wissen, dass mehr Männer wählen, aber auch Frauen. Und die Frage ist natürlich, warum ist eine Partei mit so einem rückwärtsgewandten Frauenbild attraktiv? Und eine Erklärung, die ich habe und die man mal näher beforschen sollte, ist die, dass die Erwartungen, die momentan von der Gesellschaft oder der Politik an Frauen gestellt werden, nämlich alleine diese Vereinbarkeitsproblematik irgendwie zu lösen, nicht erfüllbar sind. Und eben auch einhergehen mit einer absoluten Abwertung eines Großteils der Arbeit, die sie leisten. Und die AfD macht natürlich ein total antifeministisches Angebot, aber immerhin haben sie sozusagen eine Lösung für das Problem, wenn sie sagen, ihr müsst gar nicht so viel erwerbstätig sein. Und sie haben natürlich ein Anerkennungsangebot, weil sie immerhin natürlich mit einer total völkischen Verständnis von Familie, mit einem total konservativen Bild von Väterlichkeit und Mütterlichkeit, aber zumindest eine Anerkennung für diese unbezahlte Sorgearbeit als Teil ihres politischen Programms haben. Und insofern finde ich das eine plausible Erklärung, warum diese Partei attraktiv ist für Frauen. Und das ist natürlich nochmal beunruhigend.
Stimme ich zu. Und genau, noch so ein weiterer Punkt, Marco. Also du fragst ja auch so ein bisschen, was machen diese Forderungen? Und auch, wir haben ja auch zum Beispiel die Forderungen ja auch noch gar nicht besprochen mit irgendwie einem Feiertag wird gestrichen, damit wir die Produktivität erhöhen können. Also was machen diese Forderungen mit Gesellschaft? Was machen diese Forderungen mit Demokratie? Und ich blicke da schon mit einer großen Sorge hin, weil was suggeriert die Politik? Die suggeriert Beschäftigten, die jetzt schon teilweise auf dem Zahnfleisch gehen, die irgendwie mit ihrem Einkommen im Job nicht hinkommen, die irgendwie doppelt belastet sind, weil sie Beruf und Reproduktionsarbeit, also Sorgearbeit, beide stemmen. Die Politik sagt diesen Menschen, ihr macht zu wenig, ihr seid faul, ihr seid schuld. Und das ist ja erstmal überhaupt gar nicht anerkennend, natürlich. Und es schiebt einfach diesen beschäftigten Gruppen die schwarzen Peter zu. Das sind nicht die Management-Etagen bei VW, die vielleicht falsche Entscheidungen in den letzten Jahren getroffen haben, auf falsche Pferde gesetzt haben, die irgendwie an der wirtschaftlichen Misere mitschuld sind, sondern es seid ihr, liebe Beschäftigte, die ihr doch alle zu wenig tut. Und es ist eh schon dieser Frust da, auch dieser politische Frust, auch sich alleingelassen zu fühlen von den etablierten demokratischen Parteien. Und meine Sorge ist, dass dann tatsächlich noch mal mehr Zustimmung zur AfD kommt, auch wenn die natürlich selber ein super liberales Programm fahren, Wirtschaftsprogramm. Aber immerhin ist es eine Alternative für sie und sie geben dann den demokratischen Parteien Denkzettel. Also ich finde es auch gerade im Hinblick auf die schwierige demokratische Lage, die wir momentan haben, und diese Fragilität von Demokratie fatal, den Beschäftigten zu sagen, nee, sorry, ihr macht zu wenig und wir nehmen euch jetzt einen Feiertag weg, damit ihr mal ein bisschen mehr arbeitet. Also was für Signale sendet da die Politik? Und anscheinend macht sich darüber, also in meiner Wahrnehmung, kaum jemand Gedanken.
Ja, wir haben ja dann so Sachen auch beobachten können wie Thorsten Frey, der sich dann in die Talkshows reinsetzt und einfach sagt, ja, jeder, der Vollzeit arbeitet, der kriegt ein volles Gehalt und kann davon leben, was ja auch explizit nicht stimmt. Also da scheint ja auch so eine, also ich weiß nicht, so eine Faktenferne vorzuherrschen, die mich schon erstaunt, muss ich sagen.
Insofern war dein Verweis auf den Kulturkampf vielleicht gar nicht schlecht, weil das schwingt auf jeden Fall mit.
Ja, ich habe tatsächlich, Marco, damit erstmal gar nicht so viel anfangen können, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist es so beides ein Verteilungskonflikt und Verteilungskampf, aber wahrscheinlich ist es mittlerweile auch ein Kulturkampf geworden.
Ich finde es halt insofern interessant, weil früher hat man ja eigentlich gesagt, die Frau soll hinter den Herd. Und im Grunde ist es jetzt die gleiche Partei, die das früher vertreten hat.
Und auch natürlich die Strukturen damit historisch verantwortet, ja, die es Frauen so schwer machen. Ja.
Also irgendwie, ich komme irgendwie noch nicht auf den Trichter, was da mit denen los ist, ehrlich gesagt. Vielleicht brauchen die auch einfach nur eine Weile, ehe sie merken, dass sie jetzt regieren. Das wäre die positive Hoffnung, die ich da reinlegen könnte. Ich finde das gerade schon ziemlich schräg, was wir da sehen. Ich glaube, das merkt man ja auch.
Ja, und was ich eigentlich noch schräger finde, Marco, ist, dass es so wenig Widerstand gibt und so wenig Aufregung. Das ist so interessant. Also auf Social Media geht das Thema anscheinend ja sehr ab. Also ich habe das nur erzählt bekommen, weil ich bin, seit Musk Twitter übernommen hat, bin ich tatsächlich erstmal raus. Aber ich nehme es so wahr, dass dafür, dass der 8-Stunden-Tag einfach so eine wichtige Errungenschaft von der ArbeitnehmerInnenbewegung ist und auch von Gewerkschaften, finde ich doch die Reaktion sehr verhalten. Und da frage ich mich, liegt es daran, dass es einfach nicht klar ist, was bedeutet es? Also müssen wir da noch Übersetzungsarbeit leisten, so wie das jetzt zum Beispiel das HSI gemacht hat mit dem Kommentar, der veröffentlicht wurde, okay, das bedeutet, dass irgendwie 12 Stunden gearbeitet werden kann. Also müssen wir das konkret runterbrechen oder was braucht es eigentlich, um klar zu machen, hey, hier geht es wirklich um was und es kann wirklich, wenn das kommt, zu einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für viele Beschäftigte führen.
Ja,
also ich habe da vielleicht einen Hinweis, an dem man weiter mal basteln könnte. Es gab gestern, ist die erst rausgekommen, ganz frisch, eine Studie von Compact und Progressives Zentrum. Mhm. Und die haben eine qualitative Studie. Die sind der Frage nachgegangen, warum junge Leute AfD wählen. Und einen interessanten Randaspekt fand ich, dass bei dieser Wählergruppe scheinbar der Leistungsgedanke sehr stark verankert ist. Ja. Ja, also dieser Glaube, und das hängt auch zusammen mit dem Aufstiegsgedanken, den wir früher mal hatten. Mhm. Ne? Wer hart arbeitet, der kommt nach oben und kann sich sein Leben gut gestalten. Und das ist in dieser Gruppe sehr stark verankert. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass dieses, wir müssen nur mehr arbeiten, und dann wird das dort auch sehr stark resoniert. Also auch gerade bei den jüngeren Wählern dann, die scheinbar, mal sagen wir mal, wesentlich konservativer sind, als wir das vielleicht in unserer Jugend waren. Und ich glaube, da findet man vielleicht Ansatzpunkte.
Marco, wenn es so ist, wie du sagst, dass da die leistungsorientierten, arbeitswilligen, jungen Erwachsenen vor allen Dingen AfD wählen und Merz ihnen jetzt das Angebot macht, ihr macht jetzt bitte mehr, ihr arbeitet mehr, dann gibt es ja vielleicht auch Wählerwanderung zurück zur CDU von der AfD und Merz Ziel erfüllt, die AfD kleiner zu machen, letztlich dann doch, wenn das so stimmt. Ich habe da meine Zweifel, aber das klang jetzt gerade so.
Es ist natürlich nur einer von vielen Aspekten. Ich wollte ihn nur gerade reinbringen, weil ich das doch irgendwie, das ist mir wirklich richtig ins Auge gestochen, weil das hatte ich da vielleicht gar nicht so erwartet.
Nur was ich mir wünschen würde, ich würde mir wirklich wünschen, eine breite Debatte über den Arbeitsbegriff. Ich habe das IW auch schon, und diese Einladung schicke ich auch gerne auf diesen Kanal nochmal rüber, dazu eingeladen, weil natürlich deren Studie nicht die Arbeitszeit abbildet, sondern die Zeit, die Menschen für Erwerbsarbeit aufbringen mit allen methodischen Problemen, die Yvonne schon gesagt hat. Aber ich glaube, wir müssen darüber reden, was ist Arbeit, was wollen wir für unsere Gesellschaft und welcher Art von Arbeit zollen wir auch Anerkennung. Das ist der Kern dieser Debatte und da würde ich gern wieder hin.
In diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch, Bettina Kohlrausch und Yvonne Lott.
Danke, Marco.
Danke.
Danke, Bettina.
Danke, Yvonne.
Und wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt oder euch jetzt die Arbeitswut packt, dann greift zu den Tasten, schreibt uns eine E-Mail, systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte einsenden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir 2. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.
Das war systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.